Kennt ihr schon unseren digitalen Rätselbereich? Ab sofort gibt's auf diepresse.com und in der Presse-App jeden Tag 4 neue Rätsel. 2 exklusive Sprachrätsel, Wortklauberei und Quadruppel, die ihr nur bei uns findet, direkt aus unserer Redaktion. Dazu 2 Logikrätsel für alle, die gern um die Ecke denken. Viel Spaß beim Ausprobieren und mit der heutigen Podcast-Folge.
Die Presse.
Es ist eine Situation, die sich nicht jeder oder jede in Österreich vorstellen kann. Oder haben Sie schon jemals daran gedacht, Ihren Cousin oder Ihre Cousine zu heiraten? Nun denn, seit 1. August ist das sowieso hinfällig, weil in Österreich ist das nun verboten. Hintergrund ist in erster Linie eine Einwanderungsthematik. Vor allem in muslimischen Ländern ist die Ehe unter Cousins und Cousinen deutlich mehr verbreitet als mittlerweile in Österreich. Wobei das hierzulande natürlich auch möglich war. Man denke nur an die Heiratspolitik der Habsburger. Aber die ist nun mehr als 100 Jahre her und wir befinden uns im Jahr 2025. Warum dieses neue Verbot im Detail eingeführt wurde und vor allem, wie man es kontrollieren will, das erklärt mir gleich mein Kollege Philipp Eichinger aus der Innenpolitik. Ich bin Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist.
Hallo Philipp.
Hallo Eva.
Philipp, was ist jetzt seit 1. August für ein neues Gesetz konkret gültig?
Also es wurden im Eherecht 2 wichtige Dinge geändert. Zum einen darf man erst ab 18 Jahren heiraten. Beide Partner müssen 18 Jahre alt sein. Ganz früher war es so, dass die Frau ab 16, in manchen Fällen sogar ab 15 heiraten durfte und der Mann ab 18. Dann hat man das versucht, geschlechtsneutral zu gestalten, hat gesagt, ein Partner muss volljährig sein. Einer darf 16 sein und wird dann für ehemündig erklärt, wenn er ehereif erklärt, wenn er ein Gericht zum Schluss kommt, die Person ist ehereif genug. Und jetzt ist man zum Schluss gekommen, es ist vielleicht doch gut bei einem so weitgehenden Vertrag, wie die Ehe ja einer ist, dass da beide volljährig sind. Das soll auch dem Schutz dienen von Leuten, dass nicht minderjährig zu jung in eine Ehe kommen. Die zweite große Änderung ist, dass man jetzt auch Cousin und Cousine nicht mehr heiraten darf. Also bisher war das eher auf den engsten Verwandtschaftskreis bezogen, also dass man nicht seine Eltern heiraten durfte, dass man nicht die Schwester, Bruder heiraten durfte. Jetzt geht das, wie das Gesetz so schön formuliert, eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten gerader Linie und zwischen Verwandten bis einschließlich zum 4. Grad der Seitenlinie. Also Cousin und Cousine dürfen nicht heiraten, man darf den Onkel nicht heiraten, den Neffen nicht. So muss man das lesen. Das Ganze gilt für die Ehe und auch für die eingetragene Partnerschaft.
Warum hat man dieses Gesetz überhaupt eingeführt? Also wenn die Cousinen, also das Verbot der Cousinenehe. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne überhaupt niemanden, einen hiesigen Österreicher, der Cousins oder Cousinen jemals heiraten wollte.
Ja, das Ganze ist schon lange viel diskutiert, schon im türkis-grünen Regierungsprogramm war drin, diese beiden Punkte zu verankern. Dann hat man es aber nie beschlossen, obwohl das logistisch eigentlich eine relativ einfache Aufgabe wäre. Da haben sich die Parteien gegenseitig die Schuld gegeben, warum man es nicht beschlossen hat. Zum einen zielt die Koalition hier schon stark auf Migranten ab, weil in migrantischen Strukturen die Ehe mit Cousin und Cousine schon noch eher stattfindet als im klassisch österreichischen. Allerdings muss man offen sagen, auch in Österreich wissen wir eigentlich nicht, wer mit Cousin oder Cousine verheiratet ist, weil es gibt einfach keine Statistiken dazu. Da das bisher nicht verboten war, hat man sich darum auch nicht weiter gekümmert. Es gibt ein paar prominente Fälle, die man vielleicht kennt, den Skifahrer Erik Schienecker, besser bekannt als Eriker Schienecker, weil er zuerst für eine Frau gehalten wurde und da viele Erfolge gefeiert hat. Da waren die Eltern Cousin, Cousine, das ist ein bekannter Fall. Ansonsten natürlich Sissi und Franz. Wenn man in die Monarchie zurückgeht, war ein sehr bekanntes Paar, das Cousin, Cousine war. Aber von der jüngeren Geschichte hört man es nicht, aber wir wissen es einfach nicht, weil es eben statistisch nicht erfasst wurde und weil im Standesamt auch einfach nicht gefragt wurde, sind sie Cousin oder Cousine, weil es ist ja nicht verboten. Warum sollte man also danach fragen?
Ja, du hast vorher schon jetzt ein Stichwort geliefert, Franz und Sissi. In der Monarchie war das ja gang und gäbe, seine Cousins und Cousinen zu heiraten. Da sind ja auch, glaube ich, Geschwister verheiratet worden. Man denke nur an die Habsburger Lippe. War das auch ein Hintergedanke, dass man sagt, man muss genetisch einfach schauen, dass sich da nicht Familien zu eng verheiraten?
Ja, das ist auch ein Hintergedanke, dass man hier Erbkrankheiten, die leichter passieren können, wenn Cousin und Cousine
Kinderkriegen vorbeugen will. Gleichzeitig muss man sagen, es ist weiterhin erlaubt, dass Cousin und Cousine den Beischlaf vollziehen. Es ist weiterhin erlaubt, dass sie unehelich Kinder bekommen. Also das hat man nur auf die Ehe fokussiert, dieses Verbot.
Du hast vorher schon Beispiele genannt, wer jetzt eigentlich alle nicht heiraten darf, aber gib mir nur mal das quasi im ganzen Detail. Also was heißt vierten Grades?
Ja, das heißt, man darf Brüder und Schwestern weiterhin nicht heiraten, dann man darf jetzt aber auch nicht Onkel und Tante heiraten, Cousin und Cousine darf man nicht heiraten. Das Ganze gilt auch für Halbgeschwister. Es gilt auch für Adoptionen. Also wenn in diesem Verwandtschaftsgrad jemand adoptiert wurde, darf man diese Person auch nicht heiraten. Und es gilt auch unabhängig davon, ob das eheliche Kinder sind oder uneheliche Kinder, sind in Österreich ohne die seit Jahrzehnten gleichgestellt.
Jetzt ist es alles schön und gut, aber wir hatten ja schon vorher keine Ahnung, wie viele Cousins und Cousinen verheiratet wurden oder sich verheiratet haben. Was wird sich jetzt ändern? Also wie sollen Standesbeamte überprüfen, ob jemand miteinander verwandt ist oder nicht?
Ja, also sie wollen jetzt nicht, grundsätzlich ist es ja gar nicht so leicht, das rauszufinden. Man muss ja bis auf die Großelternebene zurückgehen. Und jetzt haben wir zum Beispiel im Burgenland Aufzeichnungen seit 1895 schon bei den Standesämtern, weil das ungarische Reichsgebiet war, und da hat man sehr früh begonnen, das staatlich aufzuzeichnen. In den anderen 8 Bundesländern kam das erst nach dem Anschluss nach Deutschland 1939, dass das staatlich aufgezeichnet wurde. Vorher war das den Konfessionen vorbehalten. Das heißt, es ist von dem Inland nicht hundertprozentig einfach, das immer weit zurückzuverfolgen. Wird natürlich dann noch schwieriger, wenn man ins Ausland geht. Aber ich habe mit der Präsidentin des Fachverbands der Standesbeamtinnen und Standesbeamten gesprochen, der Ingrid Schwarz, und die hat mir erklärt, also man hat ein gewisses Gespür als Standesbeamter, wenn das nicht stimmt. Also man wird es nicht grundsätzlich bei jeder Ehe bitten, bis zum Großvater Ahnenforschung zu betreiben und darzulegen, was ist. Aber wenn sie das Gefühl hat, etwas passt nicht, dann kann man ihm nachforschen anhand des Personenstandsregisters, anhand dieser Bücher, die man hat. Und bei ausländischen Sachverhalten ist es natürlich deutlich schwieriger. Aber auch da sagt sie, es ist länderweise unterschiedlich. Also aus Syrien kann man durchaus Dokumente bekommen. Aus Afghanistan, da ist es schon ganz schwierig.
Also Philipp, ist jetzt wirklich die Antwort darauf, ob ein Gesetz umgesetzt wird oder nicht, was für ein Gespür der oder die Standesbeamte hat?
Naja, sie müssen das Gesetz umsehen, und wenn sie Zweifel haben, das ist ja nicht, also die Idee zu schauen, ob jemand gesetzeskonform heiratet, ist ja jetzt nicht hundertprozentig neu. Denken wir nur an die Aufenthaltsehe oder die Scheinehe. Auch da wird es ein bisschen ans Gespür der Standesbeamten liegen, zu schauen, heiraten die jetzt, weil sie etwas vorgaukeln, oder heiraten die, weil sie das wirklich wollen? Das ist die Frage, wie man das dann im Detail macht. Gut. Aber ganz neu ist die Idee natürlich nicht, dass man versucht, mit Befragungen oder auch mit Erinnerungen, was die Konsequenzen sind, wenn man lügt, die Leute dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen. Es hat auch strafrechtliche Konsequenzen, wenn man hier ein Standesamt belügt. Also es würden dann bis zu einem Jahr Haft im schlimmsten Fall drohen oder eine Geldbuße bis zu 720 Tagessätze. Aber natürlich, die Frage ist, wie erwischt man jemanden, der hier lügt, wenn man es anhand der Papiere nicht feststellen kann? Das ist tatsächlich eine Frage, die man klar stellen muss. Ja.
Das würde ich auch sagen. Vor allem die Standesbeamten sehen ja die Eheleute kurz vor der Ehe. Also können die dann sagen, Entschuldigung, ich habe ein schlechtes Gefühl, ich verweigere das?
Erstens, sie müssen ja schon vorher Dokumente bringen, also bis zu 6 Monate vorher.
Gut, aber da wird man wahrscheinlich noch nicht richtig Gespür dafür haben, ne?
Das kann ich nicht sagen, muss man die Standesbeamten fragen.
Okay, aber auf was meine Frage abzielt, kann ein Standesbeamter das im Nachhinein melden und sagen, ich habe dich jetzt verheiratet, aber eigentlich, da hat es was.
Also wenn es was hat, wird das wohl der Standesbeamte schon früher melden. Aber wenn man im Nachhinein draufkommt, die Ehe entspricht nicht dem Gesetz, kann dann der Staatsanwalt auf Nichtigkeit klagen. Das heißt, selbst wenn die beiden Eheleute sagen, ja, wir wollen aber zusammen sein, wir wollen eine Ehe führen, auch wenn wir Cousin und Cousine sind, kann der Standesbeamte auf Nichtigkeit klagen. Und dann war es das wieder mit der Ehe.
Also wenn man es jetzt ein bisschen einordnet, es scheint mir ein bisschen eine zahnlose Idee, die hier umgesetzt wird.
Ja, ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, das so einzuführen. Die Frage ist natürlich immer die eine direkte Kontrolle, aber dass man sagt, man darf erst ab 18 heiraten. Eine Ehe, das ist ein Vertrag, der ganz große Auswirkungen hat. Manche Juristen sagen, die Ehe wäre eigentlich sittenwidrig, wenn es nicht die Ehe wäre, weil bei jeder anderen rechtlichen Konstellation würde man sowas weitgehendes gar nicht durchgehen lassen. Und ob jetzt unbedingt Cousin und Cousine heiraten müssen, ist auch die Frage. Natürlich kann man sagen, der Staat soll den Bürgern die größtmögliche Freiheit lassen, aber irgendwo wieder Grenzen einziehen müssen.
Nur, wie tun die Österreicher zum Beispiel mit bereits im Ausland geschlossenen Ehen von Cousins und Cousinen? Die müssen ja in Österreich anerkannt werden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also ich frage deswegen, weil ich kenne einen Fall. Das ist ein Syrer, der seine Cousine geheiratet hat.
Ja, also wenn man Angehöriger eines anderen Staates ist und man heiratet dann in diesem Staat, dann kann sowohl dieses Recht dieses Staates zur Anwendung kommen und wir würden dann, unsere Gerichte würden dann auch tatsächlich nach dem dortigen Recht versuchen, im Fall des Falles eine Scheidung durchzuführen oder ansonsten das Recht anzuwenden. Es gibt da allerdings eine Grenze, wenn das ausländische Recht gegen Grundwertungen des österreichischen Rechts verstoßt, wenn es fundamental gegen die österreichischen Werte verstößt, dann wendet man es nicht an. Aber in der Vergangenheit gab es durchaus schon, dass die Gerichte auch gesagt haben, bei einer Scheidung hier, das war saudi-arabisches Recht in dem Fall, wir wenden hier die Scharia an, es gibt nur für 3 Monate Unterhalt für die Frau und das war es. Das widerspricht noch nicht dem Grundgerüst des Rechts. Also bei der Cousin-Cousine-Ehe wird man es dann schauen müssen. Bisher hat das kein Gericht natürlich hinterfragt, weil wieso sollte es gegen unsere Grundwertungen widersprechen, wenn wir das selber im Gesetz erlauben. Wie die Gerichte da künftig entscheiden, werden wir sehen, ob sie sagen, wir wenden das an oder das verstößt gegen unsere Grundwertungen. Das kann man jetzt noch gar nicht seriös sagen. Bisher war es jedenfalls zulässig.
Ja, das wird spannend werden, weil, soweit ich weiß, ist es ja auch die gängige Praxis von vielen Syrern im Ausland zu heiraten und dann die Ehe in Österreich anerkennen zu lassen.
Wie gesagt, das ist nicht verboten. Da muss man dann sogar ausländisches Recht anwenden, haben wir immer wieder, auch bei der Morgengabe zum Beispiel. Die hatten wir übrigens auch relativ lang gesetzt, haben wir dann abgeschafft, inwiefern man die gebunden ist oder nicht. Also da gibt es auch immer wieder Fälle vor österreichischen Gerichten, wo dann ausländisches Eherecht angewandt werden muss und wo man sagt, ja, ist anders als unser Recht, aber verstößt noch nicht fundamental gegen unser Recht und deswegen wenden wir es an. Wenn es fundamental verstößt, also wenn ein Partner da völlig ohne Rechte wäre, dann würde man es nicht anwenden.
Das ist zwar auch jetzt wahrscheinlich eher ein seltener Fall, aber wenn die im EU-Ausland geheiratet hätten, wie schaut es dann aus?
Es ist im Grunde dasselbe. Also wenn die Staatsangehörigen eines anderen Landes sind und dort heiraten, kommt, wenn zwei Spanier in Spanien heiraten und dann nach Österreich kommen, ist an sich spanisches Eherecht anzuwenden. Also das macht nicht so viel Unterschied, ob es im EU-Raum ist oder außerhalb der EU. Allerdings hat die Koalition angekündigt, sie möchte auch noch das Gesetz über das internationale Privatrecht möglicherweise auch noch modifizieren, damit man auf keinen Fall mehr Ehen mit zu minderjährigen Personen in Österreich anerkennt. Weil auch hier stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt ein Volljähriger eine minderjährige Person heiratet, müssen wir das akzeptieren? Und da wollen sie eine gesetzliche Klarstellung machen, dass wir das künftig möglicherweise nicht mehr akzeptieren. Also die soll aber noch kommen bis Ende des Jahres, diese Klarstellung. Mhm. Aber wie gesagt, bei uns konnte man auch bis vor kurzem noch heiraten, wenn ein Partner 16 ist, der andere 18 und das Minderjährige für ehereif erklärt wird. Das war einfach schlicht und ergreifend bis zum 1. August bei uns möglich. Und was man auch noch mitschicken muss, wenn man geheiratet hat vor dem 1. August seinen Cousin, seine Cousine, dann bleibt diese Ehe auch gültig. Also die ist jetzt nicht aufgelöst. Dieses Verbot gilt nur für Heiraten für ihn ab dem 1. August.
Mhm. Wie sieht man denn in Justizkreisen dieses Gesetz? Ist es nur etwas Kosmetisches oder ist da der Regierung wirklich was Großes gelungen?
Ja, es gibt im Leben auch Dinge, die mittendrin sind zwischen großen und kleinen Dingen, sage ich mal. Ich habe also mit der Präsidentin der Standesbeamten gesprochen und die findet das eigentlich richtig, diese beiden Maßnahmen, dass man die einfügt. Also Ingrid Schwarz hat gesagt, zum einen geht es wirklich darum, dass wir noch Volljährige heiraten dürfen und zum anderen geht es halt auch darum, dass Erbkrankheiten zurückgedrängt werden. Das findet sie beides sinnvoll.
Mhm. Wird man das irgendwo in einem Jahr, also wird da irgendjemand ein Monitoring machen? Gibt es da irgendwelche Vorschläge seitens der Regierung?
Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was man monitoren sollte. Sollte man sagen, so viele Cousinen-Ehen hat man verhindert. Also die Statistik wird es auch wieder nicht geben. Es gibt natürlich Leute, die der Regierung hier Symbolpolitik vorwerfen, dass hier eine Reform geschieht, um mit dem Thema in die Medien zu kommen. Mag auch eine Rolle spielen, aber ändert natürlich nichts, dass es absolut legitim ist, an eine Eheschließung strenge Vorschriften wie ab 18 und nicht an zu nahe Verwandte zu knüpfen.
Gut, danke Philipp.
Bitte gerne.
Ja, und das war's für heute. Wir halten Sie auf diepresse.com über solche Themen natürlich weiterhin am Laufenden. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.